Die Briefe von Paulus beginnen ja eigentlich immer gleich. Es kommt ein Gruß, ein Segenswunsch und dann ein Gebet. Ist auch beim Philipperbrief so. Und ich lese diesen Abschnitt aus Philipper 1. Gruß, Segenswunsch, Gebet. Man fragt sich dann im Vorfeld fast, will man das überhaupt hineinnehmen oder will man dort beginnen, wo der Brief wirklich beginnt? Also ich meine, der Inhalt dann so kommt. Und während ich das so lese, trifft mich ein Gedanke. Und ich versuche heute Morgen, das mit euch zu teilen. Etwas, was mich irgendwie aufgewühlt hat, also positiv aufgewühlt. Und das gefällt mir an der Bibel so, dass man etwas liest, was man schon so vieles Mal gelesen hat, und trotzdem trifft es einem wieder. Also der Gedanke, der mich getroffen hat, ist sehr banal. Ich las diese Verse, ich lese sie euch dann gleich vor. Und plötzlich denke ich, so hätte ich das nie geschrieben. Und ich meine nicht den Stil, also nicht, dass ihr glaubt, ich versuche so den Stil von Paulus zu imitieren in meinen Briefen, die ich schreibe oder so. Ich halte mich auch nicht an den Briefaufbau der Antike, das meine ich gar nicht. Auch nicht die Wortwahl, die heute vielleicht ein bisschen anders ist als damals. Etwas anderes. Ich habe gedacht, so hätte ich das nie geschrieben. Weil ich merkte, Paulus hat eine ganz andere Perspektive auf das Leben, als ich das oft habe. Ich möchte das mit einem Beispiel zeigen. Für alle, die in einer Hauszelle sind, kennen das vielleicht. Schluss Gebetsrunde und man fragt, hat jemand ein Anliegen? Und jeder überlegt, habe ich ein Anliegen? Und dann kommen gar nicht so viele Anliegen. Ich habe mich dann zurückerinnert in die Zeit, wo ich noch im Unti biblischen Unterricht gegeben habe, da gab es immer Anliegen. Man hat immer für die Prüfung der nächsten Woche gebetet. Sonntag für Sonntag. Aber so bei uns, also wenn gerade kein Kind krank ist und nicht gerade eine schwierige Situation vor der Tür steht und ja, habe ich ein Anliegen? Und jetzt werde ich noch ein bisschen direkter. Ich frage mal dich. Frag dich mal selber. Vielleicht bist du heute schon zum Beten gekommen. Für was hast du gebetet? Gut, Sonntag ist speziell, aber vielleicht gestern und in der letzten Woche. Was waren unsere Gebetsanliegen? Ja, ich bete oft für Schutz und Bewahrung. Ich bete für die Herausforderung des Tages, für Kraft, dass es gelingen mag, für Freude. Und das ist gar nicht falsch, das will ich gar nicht sagen. Jesus hat ja gesagt, unser tägliches Brot gib uns heute, das sollen wir beten. Also diese Anliegen dürfen und sollen wir vor Gott bringen. Aber es zeigt eines ziemlich deutlich. Diese Perspektive ist extrem aufs Jetzt ausgerichtet. Könnt ihr diesen Gedanken nachvollziehen? Für den heutigen Tag und für morgen und dass ich gesund bleibe und das Wetter am Wochenende. Wirklich aufs Jetzt ausgerichtet. Und der Apostel Paulus hat eine ganz andere Perspektive. Keine, die das jetzt ausblendet, aber der Fokus ist verschoben. Der Fokus ist auf das Ziel gerichtet. Lasst uns gemeinsam mal diesen Text lesen. Philipper 1, 1 bis 11. Gruß, Segen, Gebet. Aber uns dabei darauf achten, auf diese Ausrichtung. Zweimal kommt in diesem kurzen Abschnitt das Ziel in den Blick. Der Tag des Herrn. Der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Der Tag, an dem wir am Ziel sind. Ich lese Philipper 1, den ganzen Abschnitt 1 bis 11. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Philippi, mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird bis zu jenem großen Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Und ihr habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selbst in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott. Dass er eure Liebe, verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen, immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Durch ihn, Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist. Zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Ja, Paulus schreibt an eine Gemeinde, die gut unterwegs ist. Es gibt ja einige Briefe im Neuen Testament, die sind eher durch Krisen entstanden, weil lehrmäßig irgendetwas aus der Balance geraten ist und Paulus da korrigierend eingreifen muss. Oder die Korintherbriefe, wo Paulus ein moralisches Fehlverhalten ansprechen muss. Oder dann gibt es Briefe, da ist Verfolgung und die Gläubigen müssen ermutigt und getröstet werden. Bei den Philippern ist das alles nicht nötig. Sie lieben den Herrn, sie dienen ihm vorbildlich, die Gemeinde entwickelt sich gut. Es ist offensichtlich gerade keine Schwierigkeit, am Horizont, am Aufziehen. Der Anlass des Briefes ist ganz banal. Die Philipper haben eine Gabe geschickt für Paulus, der im Gefängnis war, und er sagt ihnen Danke. Und er schickt den Überbringer zurück, weil er wurde krank und die Gemeinde machte sich Sorgen, weil sie das gehört haben. Das ist der Anlass. Eine Ausgangslage, wo ich vielleicht sagen würde, ihr seid so gut unterwegs. Ich danke Gott dafür. Ich habe gerade kein besonderes Gebetsanliegen. Ja, für jetzt vielleicht nicht. Aber Paulus hat nicht nur das Jetzt im Blick. Er schaut vorwärts auf das Ziel. Der Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich ging ja ziemlich lange zur Schule und mag mich deshalb noch gut an das Gefühl erinnern, in der Prüfung oder besser gesagt nach der Prüfung hieß es dann plötzlich, gut, Leg die Stifte aufs Pult, ich sammle die Blätter ein. Und dann wusste man, was geschlagen hat. Dann war die Zeit abgelaufen. Der Tag Christi. Der Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt. Der Moment, wo die Zeit stillsteht. Und wir keine Möglichkeit mehr haben, das Versäumte noch schnell nachzuholen. Der Tag, wo wir Rechenschaft geben für unser Leben. Das hat mich so getroffen, dass Paulus in dieser ruhigen, erfreulichen Situation zweimal auf diesen Tag hinblickt. Und ich habe mich gefragt, wann habe ich eigentlich ich das letzte Mal an diesen Tag gedacht? Ich denke an heute und an morgen und an übermorgen und an die Sommerferien, die jetzt gebucht werden müssen. Aber an den Tag des Herrn? Paulus nimmt immer wieder diesen Tag, diesen Zielpunkt von unserem Leben mit Jesus in den Blick. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet. Ich finde, auffällig entspannt. Er ist frei von Unsicherheit oder gar von Angst. Achtung, der Tag kommt dann irgendeinmal. Das ist gar nicht die Stimmung hier. Sondern einfach diesen Blick auf diesen Tag. Wird es reichen? Das ist die Frage in vielen Religionen. Und sie bleibt offen. Und die Anhänger zittern und wissen nicht, ob es einmal reichen wird. Aber wer zu Jesus gehört und wer auf Jesus vertraut, der ist in einer ganz anderen Ausgangslage, weil Jesus hat noch am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Er ist ja stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Am Kreuz findet ja ein Tausch statt. Wir bringen unsere Schuld und er bringt uns oder gibt uns sein vollkommenes, gerechtes Leben. Im Römerbrief Kapitel 8 steht, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Deshalb ist Paulus so entspannt. Stell dir mal Folgendes vor. Braucht ein bisschen Fantasie. Stell dir vor, jetzt während dieser Europameisterschaft, die Schweiz wäre nach 2 Spielen bereits sicher qualifiziert für das Achtelfinale. Könnte ja sein, 2 Siege und alle anderen Spiele nur unentschieden. Dann würde doch unser Trainer vor das Team stehen und sagen, Freunde, wir sind bereits qualifiziert. Fertig mit hinten reinstehen, mit diesem langweiligen, destruktiven Fußball. Wir liefern ein Offensivspektakel. Wir sind schon qualifiziert. Wir können gar nicht mehr verlieren. Wir können nicht ausscheiden. Wir sind bereits weiter. Ich möchte, dass ihr nach dem Spiel aufrichtig dastehen könnt, im Wissen, ich habe Spektakel geboten. Wäre ja mal etwas Neues, oder? Paulus schreibt hier, damit ihr am Tag Christi aufrichtig und ohne Anstoß dasteht. Ich habe bewusst diese Übersetzung gewählt, weil ich meine, das ist der Punkt. Aufrichtig und ohne Anstoß. Es geht nicht darum, reicht es wohl in den Himmel hinein? Sondern weil wir in den Himmel hinein berufen sind, dürfen wir aufrichtig dastehen. Weil ihr erfüllt seid mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt, zur Herrlichkeit und zum Lob Gottes. Weil uns Jesus bereits qualifiziert hat, müssen wir uns nicht mehr darauf konzentrieren, die Qualifikation zu schaffen. Wir sind schon qualifiziert. Nein, wir dürfen uns darauf konzentrieren, dass unser Leben Frucht bringt zur Herrlichkeit, zum Lob Gottes. Paulus betet für die Philipper, dass an dem Tag, wo es heißt, Tag des Herrn, die Zeit ist abgelaufen, dass die Gläubigen in Philippi aufrichtig vor Jesus treten können. Nicht verschämt. Aufrichtig, weil ich weiß, in meinem Leben ist etwas entstanden durch die Gnade Gottes, was Gott Ehre bereitet. Zur Herrlichkeit, zum Lob Gottes. Aufrichtig, weil Jesus zu mir sagen kann, dein Leben trägt Früchte der Gerechtigkeit. Dein Leben ist zum Lob Gottes. Ich danke dir. Hier steht ja aufrichtig und ohne Anstoß. Was Gott mit uns macht, wenn wir zu ihm kommen, kann man vergleichen mit einem Gärtner. Ein Gärtner, der so einen wilden Baum trifft, der noch nie wirklich Frucht getragen hat. Ein Baum, der gerade geeignet wäre, um ja, Brennholz vielleicht. Ein schönes Feuer im Schmiede, das wäre so seine Bestimmung. Das ist die Ausgangslage von uns Menschen. Und Jesus tritt an uns heran und sagt, dich will ich. Gräbt diesen Baum aus mit den Wurzeln, versetzt ihn in seinen Garten. Und ja, ich bin ja nicht Gärtner, aber man kann ja da irgendwie das zurückschneiden und edle Zweige draufpfropfen, dass Frucht entsteht. Schöne, gute Frucht. Man kann sagen, dieser Gärtner macht mit diesem Baum einen ganz neuen Anfang. Und in den folgenden Jahren, wenn der Baum dann mehr und mehr Frucht trägt, ist das zur Ehre des Gärtners. Es ist nicht der Baum, sondern es ist der Gärtner, der etwas an diesem Baum gemacht hat. Verstehen wir dieses Bild? Wir sind so ein Baum geworden in den Händen von Jesus Christus. Jesus hat uns angenommen, er hat uns errettet. Und er hat ein neues Potenzial in uns hineingelegt, Frucht zu bringen zum Lob Gottes. Und es ist dann ein Anstoß, wenn dieses ganze wunderbare Potenzial die ganze Zeit brach liegt. Und der Gärtner sagen muss, was ist los? Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe edle Zweige eingepfropft. Das Potenzial ist da. Warum entsteht keine Frucht? Können wir einen Moment in unser Leben hineinblicken? Mit dieser einfachen Frage, verherrlicht mein Leben Gott? Wie es hier in diesem Text steht. Ist da Frucht der Gerechtigkeit? Habe ich überhaupt diese Perspektive? Oder ist meine Perspektive so stark aufs Jetzt gerichtet, dass ich gar nicht daran denke, dass diese Berufung auf meinem Leben ist? Vielleicht tut es uns gut, wenn wir ab und zu die Frage noch konkreter stellen. Was wäre, wenn heute dieser Tag des Herrn anbrechen würde? Wie würde ich vor Jesus stehen? Aufrichtig und ohne Anstoß? Oder wäre mein erster Gedanke, oh, hätte ich doch. Ich habe schon gesagt, der Text hat mich deshalb getroffen, weil ich mich plötzlich gefragt habe, wann habe ich das letzte Mal an diesen Tag des Herrn gedacht? Und Paulus in einleitenden Worten, ich würde fast sagen höflichen Floskeln, kommt zweimal darauf zu reden. Ich habe eines gemerkt, dieser Tag des Herrn ist keine Perspektive, die mein Beten prägt, um es mal so zu sagen. Ich bete für viele andere Dinge. Aber diese Perspektive fehlt mir irgendwie. Und natürlich bemühe ich mich, dass mein Leben Frucht bringt, zur Ehre Gottes ist, ihm gefällt. Das ist ganz klar. Aber wenn ich darüber nachdenke, wenn diese Perspektive fehlt, der Zielpunkt, fehlt nicht irgendwie die Dringlichkeit? Und ich meine, das beweist die Art, wie ich bete. Ich bete für meine Bedürfnisse, für mein Wohlergehen, auch Fürbitte für andere Menschen. Aber beten wir, dass Frucht entsteht? Muss ehrlich sein, das war nicht mein dringendes Anliegen in den letzten Monaten. Ich möchte noch einmal einen Vergleich mit dem Sport machen. Dass in Interviews kommt man das manchmal zu hören, dass jemand sagt, ich habe Jahre auf diesen Tag hingearbeitet. Olympiade ist nur alle 4 Jahre. So eine Sportlerkarriere liegt das dann einmal bis zweimal drin. Und dann ist das Alter vorbei, wo man dann wirklich an der Weltspitze mithalten kann. Ich habe Jahre auf diesen Tag hingearbeitet. Und heute war ich bereit. Da ist eine Perspektive, die eine Dringlichkeit ausgelöst hat. Und ich meine, ohne diese Dringlichkeit kann unser Glaube ganz leicht zu einem Trott werden. Ganz leicht zu etwas, wo wir drin sind. Ist klar, wir lieben auch Jesus und wollen für ihn leben. Aber irgendwie ist so viel Routine da, dass wir uns fragen, was ist mit meinem Glauben geschehen? Der war doch früher anders. Ich möchte uns heute einladen und eigentlich herausfordern, das Ziel neu anzupeilen. Der Tag des Herrn. Ohne Angst, wir sind gerettet, wenn du Jesus angenommen hast. Aber Frucht soll da sein. Und dafür wollen wir heute Morgen beten. Ich möchte aber dieses Gebet von Paulus doch noch zu Ende betrachten. Sonst ist die Gefahr, dass wir in einen Aktivismus ausbrechen, der in diesem Text gar nicht drin ist. Es ist doch auffällig, dass Paulus nicht darum betet, dass die Philipper endlich einsehen, dass sie faul und träge sind. Sind sie nämlich gar nicht. Betet auch nicht darum, dass sie endlich Kraft und Motivation finden, um Frucht zu erzeugen. Nein, er betet gar nicht darum, dass sie endlich zu handeln beginnen. Er sagt vielmehr, und darum bete ich, dass eure Liebe mehr und mehr überströme an Erkenntnis und jeder Art von Feingefühl, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Ich habe fast den Eindruck, Paulus geht es nicht darum, dass die Philipper mehr machen, etwas Zusätzliches machen, sondern dass sie das, was sie machen, so machen, dass Gott Ehre bekommt und Frucht der Gerechtigkeit entsteht. Paulus sagt nicht, euer Leben bringt keine Frucht, düngt mal kräftig. Nein. Vielleicht sagt er, in eurem Leben wächst allerhand. Und ich bete für euch, dass ihr immer besser beurteilen könnt, worauf es ankommt, was da alles sprießt, Wo ist das Unkraut, das wir ausziehen sollen? Und wo ist die Frucht, also die Pflanze, die einmal Frucht tragen soll, die ich hegen soll? Das ist doch das Entscheidende beim Jätten. Nicht, dass alles weg ist am Schluss, sondern das Unkraut muss weg. Und das, was ich gesät habe, soll gepflegt werden. Paulus betet, dass ihr unterscheiden könnt, worauf es ankommt. Ein feines Sensorium, um zu prüfen, was wesentlich ist. Wir haben so viele Möglichkeiten, Dinge zu tun. So viele Möglichkeiten, mit Menschen umzugehen, über sie zu denken, über sie zu reden, ihnen zu begegnen. Worauf kommt es an, dass in dieser Begegnung Frucht entsteht? Was ist das Entscheidende? Paulus betet, dass wir das immer besser prüfen können. Ich hätte immer gerne Pilze gesammelt, weil ich Pilze mag. Und ich finde das faszinierend, dass die einfach so wachsen und man die mitnehmen kann. Ich habe nie damit angefangen, weil ich viel zu wenig über Pilze weiß. Also ich weiß schon gar nicht mal, wo suchen. Aber wenn ich finden würde, könnte ich nicht unterscheiden. Ist das ein guter? Oder ist das eins, der nur Bauchweh bringt? Dazu braucht es doch tiefere Kenntnisse. Kenntnisse für eine Beurteilung. Und darum betet Paulus. Erkenntnis. Und dann das Zweite gefällt mir besonders. Jede Art von Feingefühl. Fast so eine Intuition. Also ich stelle mir so den Pilzkontrolleur vor. Da kommt einer wie ich mit einem Korb voll ungenießbarer Pilze. Und der hat so wie ein Feingefühl. Er hat nicht gesehen, wo die gewachsen sind. Die sind wahrscheinlich auch schwierig zu unterscheiden zum Teil. Aber er hat ein Feingefühl entwickelt. Gut, schlecht, gut, schlecht. Dieses Ziel betet Paulus in unser Leben hinein. Ein Feingefühl, wo ich nicht Stunden meditieren muss, was wäre richtig, sondern intuitiv. Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Ja, unsere Erkenntnis soll zunehmen. Das heißt, unser Verständnis, was ist der Wille Gottes, was entspricht seinem Charakter, was entspricht seinen Absichten, soll zunehmen, damit wir prüfen können. Und Paulus betet für dieses intuitive Feingefühl. Das will Gott von mir. So kann ich antworten in dieser Situation. Dann wird Frucht entstehen. Ich gebe zu, das ist ein sehr langer Satz, der Paulus hier schreibt. Wir sind fast durch. Dieses Feingefühl fällt nicht einfach vom Himmel. Und es wird auch nicht verliehen als Medaille für 15 Jahre Christsein, angeheftet und dann hast du es. Hier steht etwas ganz anderes. Diese Erkenntnis, dieses ausgebildete Feingefühl ist eine Folge. Ich bete, dass eure Liebe mehr und mehr überströme. Da fließt etwas über und dort ist dann diese Erkenntnis und dieses Feingefühl verheißen. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist eine Tatsache, das ist unsere Ausgangslage. Und trotzdem betet Paulus, dass diese Liebe immer mehr überläuft. Warum geschieht das nicht automatisch? Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Je mehr Raum der Heilige Geist in unserem Leben hat, desto stärker kann die Liebe Gottes fließen. Manchmal kommt man einem Brunnen vorbei und das tropft nur. Und dann denkt man, wenn ich hier meinen Durst löschen müsste, bräuchte ich viel Zeit. Ja, so sind wir manchmal unterwegs. Liebe, die überströmen sollte, aber sie verdunstet schneller, als sie überfließt. Weil der Liebestrom Gottes uns nur so tröpfchenweise trifft. Haben wir nicht alle schon erlebt, dass in der Gegenwart Gottes, beim Beten, beim Bibellesen, dann, wenn ich mich entscheide, Gott, du sollst viel Raum haben, dass etwas in uns freigesetzt wird, ein Liebesstrom, der uns trifft. Ja, diese Quelle kann auch versiegen, wenn unser Leben auf alles Mögliche ausgerichtet ist, aber nicht auf die Anliegen Gottes. Oder wenn sich Sünde ausbreitet in unserem Leben, Gleichgültigkeit und so weiter. Ich möchte heute einladen, bewusst zu Gott hinzutreten. Im Wissen, nur in der Nähe Gottes fließt dieser Liebenstrom. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund habe ich mitgebracht. Wie stark muss der Wasserhahn geöffnet sein, bis dieses Becken überfließt? Vielleicht mit dem Feuerwehrschlauch, okay? Aber zu Hause, mit meinem Wasserhahn, wird das nie reichen. Und das ist der zweite Grund, warum unsere Liebe zuweilen nicht überfließt. Zu viele Löcher. Es versickert zu viel in meinem Leben, dass gar nie etwas von dem überfließt, was Gott in mein Leben gießt. Und diese Löcher müssen wir verstopfen. Stolz, Überheblichkeit, Gleichgültigkeit, Unversöhnlichkeit zuschließen. Und dann kann die Liebe Gottes mein Leben auffüllen bis an den Rand und irgendeinmal darüber hinaus. Dass eure Liebe mehr und mehr überströme. Und Erkenntnis und jede Art von Feingefühl entsteht, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, damit ihr am Tag Christi aufrichtig und ohne Anstoß dasteht, weil ihr erfüllt seid mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt, zur Herrlichkeit und zum Lob Gottes. Wir wollen heute mit diesen zwei Fragen jetzt miteinander beten und dem Heiligen Geist Raum lassen, dass er uns dient. Stehe ich im Strom der Liebe Gottes? Wie kann ich näher an Jesus kommen, damit da mehr fließt? Ich will jetzt nicht sagen, mehr Regen fällt, den hatten wir wirklich genug, aber als Bild wäre es nicht schlecht. So wie den letzten Tagen, einfach mehr als genug. Und die zweite Frage, weil wir uns öffnen wollen für den Heiligen Geist, wo versickert in meinem Leben, durch welche Löcher versickert die Liebe, dass sie nicht überströmt? Können wir aufstehen? Das ist für mich immer so ein Moment des sich Aufmachens. Lass uns miteinander aufstehen. Wir wollen diese zwei Fragen jetzt vor dem Herrn bewegen. Und darf ich die Band nach vorne bitten, dann singen wir zum Abschluss noch einmal dieses Lied mit Ich will den Lauf vollenden. Da geht es ja genau um dieses Thema. Jesus, wir stehen vor dir. Und ich glaube, ich darf für alle sprechen. Wir wollen diese Ausrichtung in unserem Leben haben, diese Perspektive. Am Tag, wo du wiederkommst, soll unser Leben angefüllt sein mit Frucht, das dir Ehre macht. Ein Leben, das dich verherrlicht. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns nicht in einen Aktivismus hineintreibst, sondern im Gegenteil sagst, meine Liebe gieße ich aus in eure Herzen. Und ich möchte dich bitten, dass du, Heiliger Geist, uns jetzt dienst in diesem Moment, wenn wir diese Frage bewegen. Wie kann die Liebe Gottes in meinem Leben als stärkerer Strom ankommen? Was hindert deinen Liebesfluss? Und wo versickert diese Liebe? Welche Löcher kann ich schließen? Ich möchte dich einladen, jetzt zu beten und mit Jesus diese zwei Fragen zu besprechen. Und höre auf die Impulse des Heiligen Geistes. Das ist das, was du umsetzen sollst, aufgrund vom heutigen Gottesdienst.